Guten Morgen. Ich darf euch alle begrüßen an diesem Sonntag und möchte zu Beginn den Losungsvers lesen, der über dem heutigen Tag steht. Sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Das Wort ewig, das heißt für uns, Gott ist derselbe damals wie heute. Und mir ist dazu ein Lied eingefallen, in dem es heißt, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Das Lied 595a. Und das passt auch ganz gut. Das ist ein Kanon, den wir jetzt mal probieren wollen. Denn es steht ja in dem Vers, sie stimmten den Lobpreis an. Und da passt ein Kanon, glaube ich, ganz gut.
Der Kanon, der hat vier Gruppen. Das bedeutet, unsere Säulen sind wieder der Teiler. Es ist hier die Gruppe 1, die Männer fangen mal an, dann die Gruppe 2, die Gruppe 3 und drüben die Gruppe 4. Wir singen das einmal jetzt komplett mit Klavier durch und dann steigt ihr einfach als erste Gruppe ein und wir setzen dann eine Reihe nach fort.
Unser Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns so viel Grund gibst, dich zu loben, dich zu preisen, für das, was du für uns Menschen auf der Erde getan hast, dass du deinen geliebten Sohn gesandt hast als Retter und Erlöser der Welt. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir an dich, Herr Jesus, glauben dürfen und dass durch den Glauben uns Vergebung und Rettung und Erlösung geworden ist. Durch dich, Herr Jesus, ist es möglich geworden. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch für dieses Miteinander heute Morgen, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt, sondern dass du uns Geschwister mit auf den Weg gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns in Frieden leben lässt, dass du für uns sorgst Und wir danken dir auch, dass du dein Wort uns gibst. Segne es auch heute. Segne unseren Bruder, den du benutzt, dein Wort zu reden. Und schenk, dass wir auch aufmerksam hören möchten auf das, was du uns sagen willst. Mach uns ganz neu Mut für unser Glaubensleben im Alltag. Das wollen wir dich bitten. Und segne auch alle unsere Geschwister, die nicht da sein können, die krank sind, oder auch die alten Geschwister oder die, die unterwegs sind. Segne sie alle und nun nach uns. Das wollen wir dich bitten, Herr. Amen.
Amen.
Wir hatten es in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass wir heute einmal zusammenlegen wollen, unser Geld als Hilfe für all die Gemeinden, die unter der Flut, unter dem Hochwasser gelitten, wieder gelitten und noch leiden, gelitten haben, wo wieder alles unter Wasser stand. Wir wollen das zusammenlegen und wollen es dann nach Leipzig schicken und von dort wird es nicht im Gießkannenprinzip verteilt, jeden etwas, sondern ganz konkret den Gemeinden, denen es am meisten fehlt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier auf dem Berg kein Hochwasser erleben werden, mit Sicherheit nicht. Und weil es uns so gut geht, dann dürfen wir einfach weitergeben und die damit auch Gemeinden und Christenmenschen stärken, die diese Not leibhaftig erleben mussten. Ich denke, wir teilen unser Körbchen dann aus und singen aber noch ein Lied inzwischen. Das heißt, das Lied Nummer 836, Du starbst für uns auf Golgatha. Das können wir miteinander singen und ich denke, dass wir dabei unser Geld einlegen für unsere Geschwister irgendwo auf der Welt, vielleicht ganz nah in Bad Schandau, Gößnitz. Wir werden sehen. Du starbst für uns auf Golgatha 836, lasst uns dabei singen.
Thank you.
Ja, liebe Geschwister, bei uns weiß im Voraus fast keiner, welcher Bruder am Sonntag predigt. Außer die, die ab und zu diesen kleinen Zettel vom Karl-Heinz bekommen, dort stehen natürlich die Mittwochs- und Sonntagsdienste vom kommenden Monat drauf. Die meisten wissen es aber nicht, wer sie erwartet. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist. Für eine gleichmäßig hohe Zahl von anwesenden Geschwistern ist es vielleicht gut. Wisst ihr, wenn ich eine Spritze bekomme, dann ist es mir lieber, wenn ich vom Schmerz überrascht werde, als wenn ich mit ansehen muss, wie sich das spitze Instrument meiner Haut nähert. Andererseits, es wäre vielleicht auch eine gute Übung jedes Mal, sich vorher in Eigenverantwortung für oder gegen das Unangenehme zu entscheiden. Hingegen, die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das Thema heute heißt Freiheit. Und nein, es geht heute nicht um deren Einschränkung. Ihr werdet keine Warnung vor zu viel Freiheit hören oder deren Missbrauch. Kein Wort über verbotene Fleischeslust. Keins über die Einschränkungen der 10 Gebote vielleicht. Und auch kein Wort über Ungehorsam. Ich möchte hingegen versuchen, euch und vor allem die, die in das Alter kommen, wo sie anfangen, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen, die will ich ermuntern zur Freiheit. 3 Dinge sollen uns heute in diesem Zusammenhang vor Augen stehen. Das erste, wo ich glaube, dass uns als Gemeinde eine Korrektur in Richtung Freiheit guttun würde. Das zweite, die vermutete Ursache für diesen unschönen Zustand. Und als letzter Punkt, daraus abgeleitet, einen vielleicht gangbaren Weg der Korrektur. Ja, zu diesem ersten Punkt. Wo könnte Korrektur nötig sein? Korrektur in Richtung Freiheit. Sicherlich schießen euch jetzt eine Menge verschiedener Gedanken durch den Kopf. Dinge, die ihr vielleicht schon als lange überfällig betrachtet. Eine Art Reformstau. Ich weiß es zwar nicht, aber ich befürchte, dass die meisten von euch jetzt an etwas ganz anderes denken als ich. Aber ich will nicht weiter drum herum reden. Was ich eingangs gesagt habe mit dem Überraschtsein wegen des Predigers, das soll jetzt als Beispiel dienen, woran ihr erahnen könnt, worum es geht. Die negative oder positive Überraschung des Predigers. Für wen ich heute eine vielleicht negative Überraschung als Prediger hier auf der Kanzel bin, dem biete ich jetzt an, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen und den Saal zu verlassen. Diese Freiheit hat jeder Erwachsene oder junge Erwachsene hier, die Kinder vielleicht mal ausgeschlossen, völlig uneingeschränkt. Und das ist ernst gemeint, auch wenn ich vielleicht ein bisschen dazu gelächelt habe. Das ist weder ein rhetorischer Kniff noch ein Schabernack. Wer nicht hier sein möchte, darf ohne eine Erklärung gehen. Traut euch. Niemand? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass alle hier bleiben wollen und nichts Besseres zu tun wüssten in der Zeit. Niemand hier, der sich jetzt vielleicht fragt, was er hier eigentlich macht? Alle aus eigener und vor allem freier Entscheidung hier? Keiner, der sich vielleicht in einem Gruppenzwang ausgesetzt fühlt? Schön. Also nur noch interessierte und aufmerksame Zuhörer. Besser geht's nicht. Ein ehemaliger Pfarrer der katholischen Propsteigemeinde hier vorne auf der Reichsstraße, wo ich herstamme, Der war früher bei uns zu Hause mal zum Mittagessen eingeladen. Und von diesem Essen, das war noch in meiner Kindheit, ist mir eine Begebenheit in Erinnerung geblieben. Nämlich als der Teller von Herrn Starsa, so hieß der, das ist jetzt übrigens der Bischof vom Bistum Augsburg, als dessen Teller nahezu leer war, hat meine Mutter ihm angeboten, dass er gern noch mehr bekommen kann. Und er darauf, na klar, bitte reichlich. Und das letzte Stück Fleisch hat er sich auch noch geben lassen. Mit einer herausfordernden Freimütigkeit hat er das gesagt. Mit Absicht. Und er hat dann aber auch gleich mit einem Lächeln erzählt, dass er als junge Theologiestudenten auch öfter mal zum Essen eingeladen wurde. Und wenn ihnen da etwas angeboten wurde und vielleicht auch noch mit der Bitte, doch reichlich zuzufassen, dann haben sie tatsächlich richtig zugelangt. Bewusst, wie halt junge Kerle so sind. Und ihr Motto dabei war immer, wenn die Aufforderung der Gastgeber ehrlich war, dann werden sie sich über die Esslust ihrer Gäste freuen. Und wenn es aber geheuchelt war, dann sollen sie eben auf diese Weise bestraft sein. Angebote, insbesondere scheinheilige, werden rigoros angenommen. Es gäbe auch noch andere Varianten des gleichen Spiels. Ernst gemeinte Angebote können durch geheuchelte Bescheidenheit abgelehnt werden oder auch durch falsche Höflichkeit angenommen werden. Und so weiter und so fort. Euch fällt sicher noch viel mehr ein. Das Ergebnis ist aber immer dasselbe. Mindestens einer der Beteiligten fühlt sich gezwungen und unwohl dabei. Oft sind sogar alle Beteiligten frustriert. Zum Beispiel, wenn weder das Angebot noch dessen Annahme ehrlich war. Der eine leistet was, das er gar nicht wollte, und der andere muss was nehmen und ertragen, woran er vielleicht gar kein echtes Interesse hatte. Das entdecke ich leider auch viel zu oft bei mir. Weil ich nämlich ein Was soll denn da die Leute denken, Mensch bin. Oder anders ausgedrückt, ich lasse mich oft, viel zu oft, gefangen nehmen von der Meinung der anderen über mich. Das ist aber meine eigene Schuld. Warum seid ihr alle vorhin hier geblieben?
Weil wir erstmal hören wollen, was du uns zu sagen hast.
Das ist richtig. Sehr vernünftig. Das Angebot zum Gehen, das war nämlich ehrlich gemeint. Auch wenn ihr es mir vielleicht nur schwer geglaubt habt. Kann natürlich auch sein, wie du eben vielleicht auch angedeutet hast, dass ihr alle meine Predigt so hörenswert findet. Daran kann man aber vielleicht auch zweifeln. Und besonders wollte ich eigentlich die unter 25-Jährigen heute fragen, die sind aber nur alle beim Teen Date, aber dort geht es auch um Freiheit im Übrigen. Die wollte ich eigentlich in der Hauptsache fragen, warum sie hier sind oder hier geblieben sind. Aus dem Grund, weil nämlich mindestens zwei junge Brüder nicht mehr in unsere Gemeinde kommen. Und ich denke, die Gründe ähneln sich zumindest wohl in ihrer Tendenz. Meiner Meinung nach liegt die Ursache aber nicht vielleicht im Abfall vom Glauben, sondern darin, dass sie das Theaterspielen nicht mehr ausgehalten haben. Das Funktionieren müssen, das sich verstellen und verbiegen. Und das beschäftigt mich seit einiger Zeit. Um es gleich vorwegzunehmen, auch wenn das vielleicht für manche hart klingt und nicht gleich einzusehen ist, ich denke, es ist in letzter Konsequenz richtig, dass die beiden nicht mehr kommen. Und alle, die sich darüber vielleicht empören, also jetzt nicht über meine Meinung, sondern darüber, dass die beiden fehlen, die sollten eher über ihren eigenen Anteil am Miteinander in der Gemeinde nachdenken. Ich habe das auch getan. Es soll heute um Freiheit gehen. Und ich hatte es schon angedeutet, keine Warnung vor zu viel, sondern Ermutigung zu mehr Freiheit. Aber ist es nicht so, dass Freiheit einem gewährt werden muss? Oder wie komme ich dazu, zur Freiheit zu ermuntern? Kann man denn selbst bestimmen, wie frei man ist? Genau diese Frage möchte ich versuchen, ein kleines Stück weit zu beantworten. Und mit dieser Antwort kann man vielleicht auch erklären, warum einerseits junge und insbesondere in unsere Gemeinde hineingeborene und aufgewachsene Geschwister sich abwenden. Und andererseits aber Geschwister in fast noch größerer Zahl zu uns hinzukommen. Ja, Freiheit oder frei sein, sich frei fühlen, befreit sein, Freiwilligkeit. Alles Begriffe, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Von welcher Freiheit rede ich? Was ist diese Freiheit? Ist es vielleicht ein Zustand, in dem ich mich befinde? In den ich vielleicht hineingeboren werde? Oder in den ich mich auch selbst hineinmanövrieren kann? Wie zum Beispiel ins Verheiratetsein? Hier hätten jetzt einige meiner Arbeitskollegen laut losgeprustet vor Lachen. Verheiratet sein und Freiheit haben doch in etwa so viel gemeinsam wie Politik und Wahrheit. In vielen Fällen ist es leider sicherlich so. Was verstehen Menschen unter Freiheit? Ich habe zur Freiheit mal ein paar Ansichten von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten recherchiert. Manche Ansichten sind sehr tiefgründig und manche mit einem Augenzwinkern versehen. Aber alle weisen beabsichtigt oder auch unbeabsichtigt auf einen Kernpunkt hin. Zum Beispiel von Erich Fried, das ist ein österreichischer Lyriker des vergangenen Jahrhunderts, der meint, wer sagt, hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. Oder Oscar Wilde, irische Schriftsteller, vielen sicher bekannt. Ehe ist gegenseitige Freiheitsberaubung im beiderseitigen Einvernehmen. Oder Jules Renard, französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Der wirklich freie Mensch ist der, der eine Einladung zum Essen ausschlagen kann, ohne dafür einen Vorwand angeben zu müssen. Eine chinesische Weisheit besagt, wahre Freiheit entdeckt der Mensch erst dann, wenn er das Interesse daran verliert, welchen Eindruck er erweckt. Konfuzius, der chinesische Philosoph, soll gesagt haben, was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Jean-Jacques Rousseau, französischsprachiger Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Oder Berthold Auerbach, ein deutscher liberaler Kulturpolitiker des 19. Jahrhunderts. Nur der Mensch ist frei, der sich seine eigenen Gedanken im Kopf ausbildet. Niemand etwas nachspricht, was er nicht versteht oder selber einsieht. Der die Gesetze kennt, die Gott in seine Brust geschrieben hat und ohne Menschenfurcht ihnen gerecht zu werden strebt. Oder auch ein ganz kurzes Zitat von Seneca, ein römischer Politiker und Philosoph zu Jesu Zeiten. Gott dienen ist Freiheit. Und als letzten von Nicolás Gómez Dávila, kolumbianischer Philosoph und einer meiner Lieblingsautoren. Er sagt, nichts ist härter als die erzwungene Knechtschaft. Nichts vornehmer und edler als die freiwillige und freie Knechtschaft. Soweit die Stimmen der anerkannten Persönlichkeiten. Zum ersten Inhaltspunkt, der Frage, wo ich ein massives Problem zu sehen glaube. Ich denke, eine Ursache dafür, dass gerade junge Geschwister sich abwenden, und insbesondere die, die in unsere Gemeinde hineingeboren wurden, könnte sein, dass einige oder sogar viele sich gefangen fühlen und die falschen Schlüsse daraus ziehen. Geschwister, vor allem die Jungen, sind gefangen hinter einer Maske und in einer Rolle, die sie glauben, spielen zu müssen. Eine Rolle, die von ihnen scheinbar erwartet wird. Eine Rolle, in der sie nicht anecken oder die ihnen vielleicht sogar Anerkennung bringt. Der wahre Mensch hingegen wird verborgen oder ist noch gänzlich unentdeckt. Fragen und Zweifel an der seit jüngsten Kindertagen vermittelten Lehre werden selten oder nie geäußert. Vielfach bestehen auch gar keine Fragen, weil man das Gelernte, unzählbar oft Gehörte und auf Verlangen immer wieder Gekäute einfach unbedacht übernimmt. Man funktioniert eben und oftmals sogar ziemlich gut und lange. Man könnte das auch Kinderglaube nennen, aber im eher negativen Sinn. Der vorgeblich eigene Glaube ist gar nicht der eigene, sondern der der Eltern und der Kinderstundenmitarbeiter. Und ich befürchte, auch Bekehrungen finden manchmal eher wegen des Konformitätsdrucks und aus Angst statt, als aus eigener Erkenntnis der Verlorenheit. Und die sogenannten Mehrfachbekehrungen im Laufe der Kindheit und Jugend sind eher die Regel als die Ausnahme. Aber irgendwann, meistens erst jenseits der Volljährigkeit, wird vielen ihre mehr oder weniger unfreiwillige Rolle bewusst. Und trotzdem wird sie weitergespielt, obwohl man sich schon lange innerlich davon verabschiedet hat. Und nur wenige finden den Mut und die Kraft zum Ausbruch. Und ich kenne keinen, der sich sogar vor der Gemeinde öffentlich selbst demaskiert hätte und anschließend trotzdem weiter die Gemeinschaft sucht. Üblicherweise kommt der Betreffende einfach nicht mehr und schreibt vielleicht allenfalls noch einen Abschiedsbrief. Das aber auch nur, wenn noch vielleicht eine gewisse Verbitterung mit im Spiel war. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Die Ursachen, die ich für diesen Zustand sehe. Ich denke, der Fakt der Gefangenschaft an sich ist nicht das Problem. Zum Problem wird die Gefangenschaft erst, wenn sie unfreiwillig ist. Wenn die Motivation zur Unterordnung hauptsächlich soziale Zwänge sind, anstatt die freiwillige Unterordnung unter Gottes Wort. Das Phänomen, dass durch soziale Zwänge Menschen ihre Meinung und ihr Verhalten der Mehrheit anpassen, ist bei allen restriktiven Gemeinschaften gleich. Das ist kein spezielles Problem bei uns. Jeder außenstehende Verhaltensforscher würde sagen, das war zu erwarten und ist normal. Und um euch ein paar ganz üble Beispiele aus der Geschichte zu geben. Die meisten Deutschen waren vorbildliche Nazis. Dieselben Menschen waren wenige Jahre später gute Kommunisten. Und die, die zufällig in westlichen Besatzungszonen gewohnt haben, gute Demokraten. Jetzt sind immer noch dieselben Menschen plötzlich alle lupenreine Demokraten. Erstaunlich, wie leicht der Mensch in seiner Überzeugung zu beeinflussen ist. Wenn morgen das Christentum wieder zur Staatsdoktrin erhoben würde, wie unter Kaiser Konstantin, dann wären plötzlich alle Leute lupenreine Christen. Wirklich? Ich glaube, dass das Verhalten einer Gemeinschaft sich nur ändert, wenn sich die Mehrzahl der einzelnen Mitglieder in ihrem persönlichen Verhalten ändert. Und ich glaube, dass man sein persönliches Verhalten nur ändern kann, wenn man sich über dessen Ursache und Wirkungsweise bewusst ist. Deshalb möchte ich diesem menschlichen Opportunismus noch kurz etwas tiefer nachgehen. In der Verhaltensforschung wurde in den 70er Jahren von Elisabeth Nölle-Neumann, das ist die, die das vielleicht bekannte Allensbacher Institut für Demoskopie gegründet hat. Sie hat die sogenannte Theorie der Schweigespirale formuliert. Darin gibt es 5 zentrale Annahmen. Sie hat es natürlich hinsichtlich aller Menschen im Allgemeinen und deren Öffentlichkeit hin formuliert. Ich habe aber zur einfachen Übertragbarkeit unsere Gemeindebegriffe in den Text mal eingesetzt. Die erste Annahme ist, die meisten Geschwister empfinden Isolationsfurcht. Sie wollen nicht sozial isoliert sein. Das entspricht der sozialen Natur des Menschen. Die zweite Annahme besagt, die Geschwister machen sich ständig ein Bild von der Verteilung der Meinungen in der Gemeindeöffentlichkeit und von deren Entwicklung. Die dritte besagt, die Bereitschaft, seine Ansichten öffentlich darzustellen, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Geschwister, die den Eindruck haben, ihre Meinung sei im Aufsteigen begriffen oder schon in der Mehrheit, äußern sich bereitwilliger öffentlich in der Gemeinde und bekennen sich eher öffentlich zu ihrer Meinung als diejenigen, die glauben, mit ihrer Meinung zu den Verlierern oder zur Minderheit zu gehören. Die Minderheit verfällt in Schweigen aus Furcht, sich sozial zu isolieren. Dadurch erscheint die Gruppe der Ersteren noch stärker. Und in einem Spiralprozess scheint diese Meinung die alles Beherrschende zu werden, ohne es tatsächlich sein zu müssen. Die vierte These besagt, die Wahrnehmung der Geschwister, welche Meinungen vorherrschend sind oder in Zukunft sein werden, wird maßgeblich durch die in der Gemeindeöffentlichkeit vertretenen Meinungen und Argumente bestimmt. Der letzte Punkt, der fünfte. Voraussetzung für das Auftreten einer Schweigespirale ist, dass das Thema der Meinungsverschiedenheit moralisch geladen ist. Also das emotionale Potenzial hat, die Meinung der Minderheit nicht als rational falsch, sondern als moralisch schlecht erscheinen zu lassen. Aus diesem Grund ist jeder Mensch ständig damit beschäftigt, seine Umwelt zu beobachten. Dadurch erfährt er, welche Meinungen und Einstellungen öffentlich geäußert werden können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Diese fünf Thesen, denke ich, beschreiben mit sehr komplizierten Worten in etwa die bekannte Situation in dem Märchen des Kaisers Neue Kleider. Die scheinbar öffentliche Meinung widerspricht der eigenen Empfindung und trotzdem macht man das Spiel mit. Aus Furcht. Vor was auch immer. Ob das wie im Märchen die Angst ist, als dumm zu gelten oder in der Gemeinde vielleicht sogar als Ungläubiger oder Versager dazustehen, das ist dabei völlig gleich. In einem Umfeld, wo scheinbar alle einer Meinung sind, sieht sich der Fragende und Zweifler als völlig verloren und schämt sich, zieht sich zurück oder meidet die Gemeinschaft gänzlich. Ich möchte zu dem dritten und wichtigsten Punkt kommen. Wie könnten wir es schaffen, nicht immer wieder Rollen zu übernehmen, die wir gar nicht wollen? Wie können wir verhindern, dass Geschwister fromme Masken tragen, hinter denen in Wirklichkeit ein verzweifelter Mensch sich verbirgt? Ihr vermutet es vielleicht schon, indem wir uns der Wahrheit beugen. Der Wahrheit beugen. Das zentrale Bibelwort, da predigt heute dazu, steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Vielen ist es sicher bekannt. Da steht, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Anlass und Ausgangspunkt der Predigt war ja, dass es junge Geschwister gibt, die es offenbar nicht mehr ausgehalten haben, ihre fromme Maske zu tragen. Die nicht mehr einsehen, warum sie die an sie gestellten Erwartungen erfüllen sollen. Und die von ihrer Freiheit, den Saal zu verlassen, Gebrauch gemacht haben. Die ganzen zurückliegenden Ausführungen und vielleicht auch teilweise komplizierten Erklärungen sollten eigentlich nur einen Fakt untermauern und verdeutlichen, dass jeder Einzelne mit seiner Wahrhaftigkeit zur Freiheit oder aber mit seiner Lüge und Heuchelei zur Gefangenschaft in der Gemeinde beiträgt. Zeigst du dich fromm und stark, werden die anderen es auch versuchen zu tun. Manchen wird es unerträgliche Mühen bereiten. Zeigst du hingegen deine Fehlbarkeit und Schwäche, werden die anderen auch ermutigt, das zu tun. Alle werden dadurch entlastet. Demonstrierte Fehlerlosigkeit und Stärke sind aber Lügen, die einen selbst und auch die anderen in Gefangenschaft führen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen oder auch nur den Eindruck vermittelt, das habe ich hinzugefügt, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10, wenn wir sagen oder den Eindruck vermitteln, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dass wir alle Sünder sind und sündigen, ist Wahrheit. Wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind, ist die Wahrheit und sein Wort in uns. Und im Sinne von Johannes 8, wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und der Kreis schließt sich. Jesus ist Wahrheit und Wahrheit ist Freiheit. Unser Herr ist der Schlüssel zur Freiheit und die Wahrheit ist der Schlüssel zur Freiheit. Wahrheit ist was Absolutes. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Wahrheit in jeder Hinsicht auch Freiheit in jeder Hinsicht bewirkt. Gerade eben auch im Umgang miteinander. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal an das Zitat von Jules Renard erinnern, weil das so schön mit dem Augenzwinkern illustriert, was ich meine. Der wirklich freie Mensch ist der, der eine Einladung zum Essen ausschlagen kann, ohne dafür einen Vorwand angeben zu müssen. Und das ist sicher eins der belanglosesten Beispiele. Aber im ganz Kleinen fängt es an. Euch fallen sicherlich noch ernstzunehmendere Gelegenheiten ein, wo Wahrheit und Ehrlichkeit wirklich immense Befreiung bewirken würden. Ich bin da übrigens gut dran. Meine liebe Frau ist in dieser Hinsicht ein Juwel. Niemand begegnet mir täglich mit so bestechender Offenheit wie sie. Und wer sie von euch näher kennt, weiß, wovon ich rede. An Herzdrücken und Zwängen wird sie wohl nie leiden. Und sie ist mir da aber ein Vorbild, weil ich da leider ein gänzlich anderer Charakter bin. Ich möchte euch noch einen zweiten Gedanken sagen, der zu mehr Freiheit beim Dienen führen kann. Ich hatte diesen Gedanke schon mal in der Bibelstunde erwähnt. Vielleicht erinnern sich ja manche von euch. Dort ging es um 1. Korinther 9, Vers 16, wo der Paulus schreibt, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wem dient Paulus mit der Verkündigung des Evangeliums? Sich selbst, den Ungläubigen, der Gemeinde? Ich würde sagen, nur Christus. Er schuldet deshalb auch nur ihm Rechenschaft. Nur gegenüber seinem Herrn hat er sich zu verantworten. Niemandem sonst ist er was schuldig. Genau darin liegt ein Vorteil, der eigentlich nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Paulus kann seinen Dienst völlig ungesehen tun, ohne dabei depressiv zu werden. Vielleicht, weil niemand Lob und Anerkennung für ihn hat, oder sogar noch von der Gemeinde oder indem er sogar noch von der Gemeinde behindert wird. Dadurch, dass er aus einer persönlichen Pflicht nur gegenüber seinem Herrn handelt, und ich denke, das hat der Paulus wirklich als eine Privatangelegenheit zwischen sich und seinem Herrn angesehen, deshalb ist für ihn Gefallsucht und menschlicher Ruhm, wo es irgendwo geht, zu vermeiden. Er weiß, dass es Gnade ist, dass er statt zu sterben dem Herrn dienen darf. Und man ist vielleicht versucht zu denken, dass das nur speziell für den Paulus gegolten hat, weil er so eine extreme Begegnung mit Jesus hatte und weil er vorher so ein extremer Christenfeind war. Aber es ist wohl schon so, je tiefer der Abgrund, aus dem jemand durch den Herrn Jesus befreit worden ist, desto tiefer seine Verbundenheit zum Herrn. Und wir? Wie groß ist unsere persönliche Verbundenheit mit dem Herrn? Fragen wir uns manchmal, weshalb wir Dienste in der Gemeinde übernehmen? Tun wir das vielleicht mit der unbewussten Erwartung, dass wir gesehen werden? Sind wir beleidigt, wenn jemand unserem Dienst nicht mit dem erwarteten Respekt begegnet oder uns sogar dabei behindert? Denken wir manchmal, also wenn ihr meinen Dienst so gering schätzt, dann mache ich das nicht mehr für die Gemeinde. Wieso eigentlich für die Gemeinde? Wenn wir für unseren Dienst, für den Herrn Jesus, von den Geschwistern Dank erwarten, dann sollten wir es besser lassen. Es ist vielleicht sogar Götzendienst und Heuchelei, wenn wir vorgeben, Christus und seinem Werk zu dienen und gleichzeitig von Menschen dafür Anerkennung erwarten. Niemals wird jemand dem Herrn genug dienen können. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jeder Dank von Menschen für meinen Dienst die Scham vorm Herrn Jesus nur noch vergrößert. Deshalb sollten wir uns vergegenwärtigen, und das sage ich auch ganz besonders mir selbst, dass wir nur Christus dienen und sonst niemand. Und deshalb ist auch kein Mensch uns zu Dank verpflichtet. Niemand in der Gemeinde schuldet uns Dank für unseren Dienst. Eher das Gegenteil sollte unsere Erwartung sein. Wie der Paulus das auch mal so ähnlich gesagt hat, dass er sogar noch froh ist, wenn er statt Lob und Dank Leid und Schmerz erfährt, weil er damit seinem Herrn noch tiefere Verbundenheit und Liebe erweisen kann. Das sollte auch unsere Einstellung sein. Alles andere ist wertlos. Und es geht aber nicht darum, Dank zu vermeiden, sondern darum, Dank nicht zu erwarten. Und das kann unheimlich befreiend sein, wenn ich mich nicht um die Anerkennung von Menschen bemühen muss. Hierzu möchte ich nochmal dieses Zitat von Davila wiederholen. Nichts ist härter als die erzwungene Knechtschaft, nichts vornehmer und edler als die freiwillige und freie Knechtschaft. Und von Seneca, Gott dienen ist Freiheit. Unser Herr Jesus ist darin unser schönstes und lieblichstes Vorbild geworden. Er hat sich seinem Vater vollkommen und vor allem freiwillig unterworfen und hat damit uns, seinen Feinden, gedient und uns befreit. Daran sollten wir ihm nachfolgen. Lasst euch ermuntern zu Wahrhaftigkeit, im scheinbar Belanglosen wie im wirklich Wichtigen. Und lasst euch ermuntern zum freiwilligen Dienst für unseren Herrn. Beides bewirkt Freiheit. Amen. So, jetzt möchte ich euch noch kurz etwas sehr Schönes ankündigen. Die Hanna Strauß hat sich eine Verlobungsfeier gewünscht. Sie möchte sich taufen lassen und damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, wem sie gehört, nämlich unserem Herrn Jesus. Die Hanna ist aber heute nicht da, ne? Ja. Aber es ist trotzdem schön zu hören. Und diese Feier werden wir ja ausrichten. Wann steht noch nicht fest? Ja. Soweit.
Das Lied 753 wollen wir miteinander singen. 753, wo es vorkommt, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr.
Lieber Jesus, das soll das Größte und Höchste meines, unseres Lebens sein, dich zu lieben und in der Folge dir zu dienen, denn du hast uns zuerst geliebt. Wir danken dir dafür. Hast uns heute berufen zur Freiheit der Kinder Gottes, hast uns aufgerufen, darüber nachzudenken, über unseren Glauben. Ist er ein nachgemachter oder ein ehrlicher? Und mancher sieht manches anders. Aber es ist dir allein verantwortlich. Dir allein. Lass es so sein, dass wir jeder für uns selbst eine ganz enge Beziehung haben zu dir, unserem Herrn, der uns erlöst hat, und jeden ganz einzelnen Beruf zu ganz unterschiedlichen Dingen. Lass uns diese Freiheit benutzen. Lass uns diese Freiheit kennenlernen. Lass uns so sein, so ehrlich vor dir und vor den Menschen, auch in der Gemeinde. Wir danken dir für all die Denkanstöße, die du uns heute gegeben und gesagt hast. Lass uns weiter darüber nachdenken und auch Veränderungen anstreben, wo das gut und richtig ist, wo es vorwärts bringt in unserem Leben, im Leben der Gemeinde. Wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt zusammen sein durften. Wir wollen dich bitten, dass du uns weiterhin segnest, bewahrst und mit uns gehst durch die Zeit, die vor uns ist. Und wir wollen überall und immer wieder deinen Namen erheben über unser Leben und dich ehren, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir sind jetzt am Ende unserer Stunde. Ich darf euch alle einladen für den Mittwoch zur Gebets- und zur Bibelstunde und am nächsten Sonntag wieder hier zur Mahlfeier und zum Gottesdienst. Am nächsten Wochenende, diese Woche war das Teen Date, nächste Woche sind auch wieder einige weg, da ist das Campingwochenende. Da fahren, glaube ich, die noch Jüngeren weg. Auch wenn da die meisten von uns nicht mehr mit dürfen, denke ich, können wir da trotzdem mit dafür beten, für gelingen. Jetzt darf ich die Gäste noch bitten, Grüße mitzunehmen von uns hier aus Chemnitz und wünsche uns allen noch einen gesegneten Sonntag und Gottes Segen für die neue Woche. Auf Wiedersehen.